Mensch ist nicht tot.
Hier ist eine völlig neuartige Ausgabe der völlig neuartigen retrofuturistischen, ironisch-modernen, geilobaren Unterhaltungsmatinee mit kryptozoologischer, radikal-pazifistischer Transition, die fast alle Fragen, die an fragen@vrindt.de gesendet werden, vrindheitsgemäß jedoch garantiert nicht zeitnah beantwortet und heute schon gar nicht, denn heute ist Dr. Vrindheit mit Alexandra Tobor
und Dr. Holger Klein.
Boah, wie geil ist das denn jetzt? Wie hast du das denn jetzt gemacht?
Also, ich erklär's mal ganz von vorne.
Ja.
Wir haben jetzt Corona-Krise, das heißt, es ist jetzt die Aufgabe aller Kulturschaffenden, irgendwas damit zu machen. Also entweder noch mehr Katastrophe, noch mehr Panik oder halt Erheiterung, Humor, genau. Unterhaltung. So,
oder
und Letzteres ist halt unser Metier. Oder Information, aber komm, darin sind wir beide
sagen,
nicht so gut.
Nicht,
viel zu emotional, ja, viel,
ja,
zu,
genau, viel zu.
Viel zu durch. Ja. Und wir haben beide beschlossen, dass wir ein bisschen häufiger senden werden. Das heißt, statt alle 3 Monate.
Nur noch alle 2,5 Monate.
Jede Woche oder so.
Genau.
Ich meine, das war die wilde Idee. Ich weiß nicht, ob wir das durchhalten und ob das überhaupt vereinbar ist mit meinen sonstigen Sachen, weil mir sind ja jetzt auch ganz viele Aufträge weggebröselt und ich muss jetzt halt schauen, wo die Kohle herkommt.
Ja.
Vielleicht kommt sie ja von Vrindt-Hörern und Hörerinnen.
Ich wollte gerade sagen, das wäre dann hiermit auch mal ein kleiner Spendenaufruf. Den Link, Alexandra zu unterstützen, findet ihr in den Shownotes zur Sendung.
Gut, aber hinfort mit diesem sehr geschmacklosen.
Wie lange bist du mit
dieser Bettelei?
Was macht denn die Quarantäne? Wie geht's denn in der Quarantäne? Also ich bin jetzt im Tag 11 übrigens.
Okay, ich habe keine Quarantäne. Ich muss sagen, und das ist total ironisch, also eigentlich total geil, ich war eigentlich noch nie so viel draußen wie jetzt. Ja, ernsthaft. Das ist total schlimm, aber das hat auch einen Grund. Und dieser Grund ist tatsächlich diese Corona-Krise. Erstens, die Buchhandlung ist zu.
Ja, eben.
Und wir dealen damit, indem wir den Kunden einen Lieferservice anbieten.
Okay.
Ich meine, das Ganze betrifft nur den Stadtteil. Das bedeutet, wir liefern dann dieses ganze Zeug im Stadtteil aus.
Mhm.
Und das hat halt zur Folge, dass ich ziemlich viel spazieren gehen muss.
Ah, das heißt, dein Job ist aber erhalten geblieben?
Ja,
okay,
teilweise.
Ist mal, ja, aber das ist doch schon mal
so,
super.
So mit Kurzzeitarbeit.
Krankenversicherung und so, das ist
genau,
wichtig.
Genau. Aber deswegen bin ich halt sehr viel unterwegs und außerdem kaufe ich für die Risikogruppe ein und das bringt mich natürlich auch immer wieder nach draußen.
Ah ja.
Das heißt, von zu Hause sitzen kann überhaupt nicht die Rede sein und das ist echt absurd, weil ich halt vor dieser Geschichte nur zu Hause war und nichts gemacht habe. Naja.
Na, bei mir ist andersrum. Ich bin ja tendenziell paranoid. Nachdem dann der Sender vor 1,5 Wochen sagte, du darfst nicht mehr ins Studio, habe ich gedacht, okay, dann gehst du jetzt wirklich mal in freiwillige Isolation. Ich war jetzt tatsächlich nur 2-mal am Bütchen, was abholen, Pakete abholen und mal einkaufen. Und jetzt sitze ich halt hier in Tag 11. Also jetzt ist Samstag, der 28. März ist, wo wir diese Sendung aufnehmen und das ist mein Tag 11. Und jetzt mittlerweile denke ich, hey cool, noch keine Symptome. Wenn du jetzt noch 3 Tage immer noch keine Symptome hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich so lange safe bin, bis ich dann wieder raus muss zu irgendwem, an irgendwen ran. Aber da kann ich natürlich dann mit Schals mir behelfen, also beziehungsweise mit Masken. Also ich habe so einen Maskenschal.
Hey, weißt
Kennst du den? Du bist in Augsburg.
Boah, so geil. Ich muss es dir sagen, pass auf. Ich habe letztes Jahr, ehrenamtlich so eine Lesung gemacht in einer historischen Straßenbahn. Das ist eine total bekloppte Aktion für Grundschulkinder. Ja, irgendjemand liest in einer historischen Straßenbahn. Was könnte geiler sein, aufregender zu sein, als in so einem Ding zu sitzen und rauszuschauen? Aber nein, sie setzen dann noch einen Lesenden hin, auf den die Kinder sich konzentrieren müssen. Egal, ich habe es auf jeden Fall gemacht.
Also, das Disco wäre besser gewesen.
Krass,
ja,
oder?
Ja,
auf jeden Fall habe ich als Dankeschön, als kleines Dankeschön für mein Engagement, habe ich so einen Multifunktionsschlauch bekommen.
Ja.
Und ich dachte, ey, was soll ich denn damit? Da war auch so eine kleine Zeichnung dabei, so was man damit machen kann. Man kann es so als Hijab tragen, so als
Ach so, du meinst einen Buff?
Kopftuch.
Ja, ja. Okay.
Und als Haarband, als Stirnband, als Halsband, als was weiß ich noch was. Und unter anderem hat als Sturmmaske und als so normale Maske. Und das benutze ich jetzt.
Ja, das ist super. Also das geht ja auch tatsächlich, ist echt cool. Geht ja auch tatsächlich nur darum, dass du nichts rausrotzt, jedenfalls nicht so riesig rausrotzt, wenn du husten musst.
Genau.
Oder so.
Also das ist auch mein Tipp, falls irgendjemand unbedingt nach Masken sucht, aber keinen Bock hat, sich selber eine zu nähen oder das einfach nicht genau. kann, einfach mal auf Amazon nach Multifunktionsschlauch suchen. Also ich glaube, das heißt nicht Schlauch.
Ich sag ja, das Ding heißt Buff, B-U-F-F nennen die Dinger sich.
Tatsächlich.
Ja, ich glaube, das ist irgendwie Buff. Der Hersteller, so wie Tempo. Also der Hersteller, der es okay. das erste Mal rausgebracht hat oder so ähnlich. Na, das gibt's ja nochmal in Geil. Ich habe das in Geil und zwar gibt's eine Augsburger Firma. Eine Augsburger Firma, die heißt Manomama, die kennst du auch sicherlich.
Ja, ja, natürlich.
Und Sina, also die Manomama-Chefin, die hatte ich letztes Jahr besucht und die sagte, ah, ich habe ja was ganz total geil Neues, nämlich auch so ein Schlauchschal, allerdings etwas voluminöser, also der liegt nicht so ganz so eng an, mit einem Filterpapier eingebaut. Damit kannst du, das Ding zieht Feinstaub und Pollen und sowas raus. Das ist ganz cool für Allergiker, wenn du durch die Stadt radelst. So ein Ding habe ich und das, wenn der richtig angelegt ist, dann ist der halt dichter als so eine ganz normale Aufsteckmaske. Da ist aber trotzdem, ich glaube, es ist auch so ein, wie heißt das, FFP3 oder so, Filter drin. Und mit dem renne ich jetzt halt rum. Und der hat richtig so ein Nasenstück, also eine Klammer, wo du den auf die Nase machen kannst. Hat hinten ein Zugband, so eine Gummierung, dass er nicht runterrutscht vom Gesicht. Also es ist richtig, das Ding ist dazu da, Luft zu filtern. Und arbeitet jetzt für mich halt beziehungsweise für die anderen in die andere Richtung. Auch sehr praktisch, ja. Urban Dew heißt das Ding. Ja. Ist natürlich auch gerade ausverkauft, wie alles, was man sich vors Gesicht halten kann. Ja.
Naja gut, aber zurück zu unserem Thema.
Bitte.
Wir haben hier diesmal es nicht mit den normalen, regulären Rindheitsfragen zu tun, sondern mit Dr. Sommerfragen. Und es handelt sich dabei um ein Format, das wir beide entwickelt haben, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, vor sehr, sehr vielen Jahren. Ich weiß gar nicht, wann die erste Dr. Vrindheit-Folge lief, aber ich glaube, die letzte lief irgendwann 2016. Wir haben das also schon seit über 4 Jahren nicht mehr gemacht. Mhm. Und die Idee ist folgende, dass wir uns gegenseitig original Fragen aus der Bravo vorlesen, aus den 70er, 80er und 90er Jahren, die von Jugendlichen an den ominösen Dr. Sommer gestellt wurden. Diese Fragen beantworten wir dann nicht psychologisch kompetent, sondern eher so kommentierend. Aus unserer gewohnten Perspektive.
Also psychologisch kompetent.
Und so. Ja. In gewissem Sinne, genau.
Ja.
Und woher hatte ich die Bravos? Stichwort Wares. Das waren bei mir Wares Downloads. Wares. Ja. Und irgend so ein krasser Typ hat das halt immer so hochgeladen auf es gab doch früher, ich weiß gar nicht, ob es das jetzt immer noch gibt, so Mega-Upload und Uploaded to und so. Mhm. In diesem Format halt wurden die mal hochgeladen und mittlerweile habe ich halt mit dieser ganzen Szene überhaupt nichts mehr am Hut und ich glaube, der Typ hat auch irgendwann aufgehört, diese Sachen da hochzuladen und deswegen hatte ich irgendwann schlicht und ergreifend keine Bravos mehr, aus denen ich schöpfen konnte.
Aha.
Ich hatte halt nur ein paar komplette Jahrgänge und dann brach das halt einfach ab. Und jetzt vor ein paar Tagen bekam ich eine iMessage von Holger Klein. Kennst
ach,
du den?
Darüber hast du.
Ja, pass auf. Ja. Also du hast mir davon erzählt, du hast mich darauf aufmerksam gemacht. 20 Minuten später kommt eine Mail vom dem Martin. Weißt du, der Martin erkundet sich, der Martin will wissen
Martin.
Und so. Und unser Hörer Martin. Und er teilt mir genau das Gleiche mit. Folgendes ist passiert. Das Bravo-Archiv, also eine Institution, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, alle verfügbaren Bravo-Hefte zu archivieren und als PDF downloadbar zu machen, für allerdings sehr, sehr, sehr viel Geld, hat sich gedacht, dass sie während der Corona-Krise ein paar Ausgaben freigibt. Und zwar jeweils die erste Ausgabe eines jeden Jahrgangs.
Auch
also
ein bisschen,
die erste Ausgabe.
Bisschen wenig, oder?
Das ist total wenig, aber ich habe mir gedacht, hey, es ist doch besser als nichts. Und dann habe ich mir alles runtergeladen, was halt noch nicht in meinem Privatarchiv drin ist. Und hab das durchforstet und hab festgestellt, ach komm, das sind jetzt doch genug Fragen, dass man eine ganze Sendung draus machen kann. Das wird jetzt zwar nicht so ein opulentes 2-Stunden-Ding, aber vielleicht kriegen wir 1,5 Stunden damit voll.
Ja, wollen wir es mal versuchen?
Wir versuchen.
Dann fangen wir mal an.
Und wir machen das so wie immer, die alte Tradition.
Blau markierte lese ich vor, rot markierte liest du vor.
Blau für die Jungs und rot für die Mädchen.
Ja, genau.
So ist es.
Dann fangen wir mal an. Eine läuft mir nach. Ich bitte übrigens um Entschuldigung, wenn ich ins Stammeln komme und so. Ich lese die gerade zum ersten Mal in meinem Leben. Alexandra hat gesagt, ich darf das nicht vorher lesen. Eine läuft mir nach. Vor ein paar Monaten war ich im Kino. Neben mir saß ein blondes Mädchen. Es wurde eine ziemlich sentimentale Schnulze gezeigt und das Mädchen war ganz ergriffen. Es begann zu heulen. Ich legte meinen Arm um ihre Schultern. Nachher gingen wir zusammen raus. Irgendwie brachte sie es fertig, dass ich sie nach Hause begleitete. Unterwegs plauderten wir miteinander. Ich erfuhr, dass sie Lissy hieß. Beim Abschied sah sie mich so erwartungsvoll an, dass ich ihr einen Kuss gab. Das war alles, mehr nicht. Wenn ich gewusst hätte, was daraus entstehen würde, hätte ich die Finger von Lissy gelassen. Das schwöre ich.
Schwöre?
Schwöre ich, okay. Vertippbar.
Seitdem bildet sie sich nämlich ein, dass sie meine Freundin wäre. Sie läuft mir nach. Vielleicht ist Lissy ja ein Hündchen. Oh gut. Wenn ich mit ein paar Freunden an der Ecke stehe, schon ist sie da. Ich kann noch so grob sein, wie ich will, sie lässt sich nicht abschütteln. Wenn sie wüsste, was die anderen für dreckige Witze über sie reißen. Irgendwie hat sie herausbekommen, dass ich Geburtstag habe und mir eine Krawatte geschenkt. Ich wollte ihr Geschenk nicht annehmen, aber ich konnte es ihr nicht gut an den Kopf werfen. Heute komme ich nach Hause und wer sitzt quietschvergnügt bei uns im Wohnzimmer? Lissy. Sie hat sich an meine kleine Schwester rangemacht und sich jetzt sogar bei uns eingeschlichen. Anonym. Also ja, das mit bis zur Krawatte habe ich gedacht, Lissy könnte auch ein Hund sein und er hätte versehentlich mit dem Hund geknutscht. Hunden kannst du das ja, auch mal. Hau ab, geh weg, Mann! Klatsch, 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 du Scheißkälter! Aber gut. Jetzt frage ich mich die ganze Zeit nur, ich frage mich die ganze Zeit jetzt allerdings, wo hat der Hund die Krawatte her?
Unglaublich.
Was ist denn das? Das ist doch der feuchte Traum. Also was heißt der feuchte? Das ist doch genau das, was Jungs machen.
Ey, ich verstehe das nicht. Ich habe das gelesen. Es handelt sich um eine Bravo aus den späten 60er Jahren. Das heißt, die ist uralt.
Ja.
Und ich finde das einfach unglaublich. Ich finde diesen ganzen Text unglaublich. Und hier sieht man aber auch so sehr unterschiedliche Vorstellungen darüber, was für einen Jungen und was für ein Mädchen ein Kuss bedeutet. Und das ist ein Vorstellungsauseinanderdriften, das durchaus noch in meiner Jugend aktuell war.
Aha.
Nämlich für uns Mädchen in den 90er Jahren bedeutete es, von einem Jungen geküsst zu werden, dass man zusammen war. Deswegen mache ich der Lizzo, ich mache dir überhaupt keinen Vorwurf. Also das war bei uns so. Es war der größte Traum eines jeden Mädchens, auf eine Party eingeladen zu werden, wo sie von einem Jungen gespottet und geküsst werden konnte. Und ja. Küssen sagte man damals nicht, man sagte damals rumgeleckt.
Rumgeleckt, nicht rumgemacht?
Nee, rumgeleckt.
Ah ja.
Das heißt,
ich bin schon älter, wir haben noch rumgemacht.
Ja, das ist schöner. Gefällt mir persönlich besser. Ich finde dieses Rumlecken ein bisschen obszön, aber ja. Gut. Jedenfalls, wenn die Daniela auf die Party ging und mit Thorsten rumgeleckt hat, also im Grunde musste der nichts anderes machen, als tatsächlich ihr unbekannterweise die Hand um die Schulter zu legen und auf einmal einen Kuss zu initiieren, dann waren die zusammen. Am nächsten Tag wusste die ganze Schule, dass die jetzt miteinander gehen.
So war das aber bei uns auch, ja.
Ja, war auch so, oder?
Wir haben es halt immer anders genannt, ja.
Aber war das nicht so, dass von den Jungs wiederum eine ganz andere Erwartungshaltung da war? Also ich finde das ein bisschen läppsch, wie der Typ hier, dieser Anonym, wie der hier einfach mal sagt, beim Abschied sah sie mich so erwartungsvoll an, dass ich ihr einen Kuss gab. Das war alles, mehr nicht. Weißt du, wer gibt denn jemanden einen Kuss, weil er meint, das wird von ihm erwartet? Ich finde das ein bisschen krass.
Ist halt die Frage, was Herr Unbekannt mit Kuss meint, ne? Also ob die da jetzt rumgeleckt haben oder ob er einfach nur einen Kuss gegeben hat. Das ist eine gute Frage. Also ich das mit der Erwartungshaltung, da bin ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen überfordert. Ich bin ja ein extremer Spätzünder. Mich wollten Mädchen eigentlich immer gar nicht küssen. Die haben mich auch nie erwartungsvoll angeguckt. Von daher habe ich das alles erst recht spät rausgefunden, wie das ging. Und da war es sowieso schon ernst gemeint. Also meine erste Freundin hatte ich mit 18, nee, fast 18, kurz vor meinem 18. Geburtstag. Und da war es eh schon, also in dem Alter war es dann eh schon ernst gemeint, wenn man das so, ja. Und das fing auch nicht auf einer Party an. Mm. Ja, das ist tatsächlich auch ein Erfahrungsschatz, den habe ich nicht.
Hm. Was ich übrigens auch nicht. Und das hat mich total sprachlos gemacht, dass niemand mit mir rumlecken wollte, weil wir hatten eine in der Klasse, die war echt krass. Ich würde die jetzt nicht als hässlich bezeichnen, aber das war so eine, die war total zurückgeblieben. Weißt du, die trug noch mit 16 so Korthosen,
ja.
Die man in der Grundschule trägt, weißt du, so.
Ja, Manchesterhosen.
Hm. So labrige Korthosen und so komische Schuhe, so aus buntem Wildleder mit so Klettverschlüssen und sowas. Also die sah halt aus wie ein kleines Kind und auch immer so Mickey-Maus-Pullover.
Tja.
Und dann war die halt einmal im Jugendzentrum. Am nächsten Tag war sie halt mit Mario zusammen. Mit Mario, der so einen Ruf hatte als Weiberheld und Schlägertyp. Und die liest sich dann auch, also was heißt die liest sich, die ritzte sich dann seinen Namen in den Arm. Also vollkommen bescheuert. Ich bin so froh, dass dieser Kelch an mir vorbeigezogen ist.
Der Mario jetzt.
Ja, der Mario, aber überhaupt diese ganze Sache zwischen 13 und, ich sag mal, 15, 16, wo man im Jutze auf der Disco zu solchen Erfahrungen kam.
KJG Jugenddisco in Lechenich, ja, ich erinnere mich.
Kennst du,
ja, aber ich habe damals, mit jetzt so in der Rückschau bin ich auch froh, dass ich das es ist, was heißt an mir vorbeigegangen? Es ist ja eigentlich gar nicht an mir vorbeigegangen, sondern ich habe die ganze Zeit darunter gelitten, dass es mir nicht genauso geht wie meinem äußerst attraktiven Schulfreund Kai zum Beispiel. Mhm. Da habe ich wirklich sehr, sehr lange drunter gelitten, bis ich dann mit 18 praktisch erlöst war. Aber das Problem ist ja, glaube ich, auch, dass wenn du zu diesen Spätzündern zählst, kann es dir halt passieren, dass du mit 21, 22, 23 immer noch nicht dieses Vergnügen hattest, und es ist ja ein Vergnügen, und dann irgendwann, ja, ich sag mal, in so einen Zustand reinrutschst, wo du dieses Boy-Meets-Girl-Ding überhaupt nicht mehr auf die Reihe kriegst.
Ja.
Ja, und dann mit 30 immer noch Jungfrau bist in jeder oder fast jeder Hinsicht. Und ich glaube, das wiederum ist dann richtig scheiße auch für dein Leben. Also das kann dir
absolut
echt das Leben versauen.
Vor allem für
und wenn
das
du dann auch noch ein bisschen
Selbstwertgefühl,
Selbstwirksamkeitsgefühl, und wenn du dann auch noch ein bisschen aggro unterwegs bist, dann bist du ganz schnell in dieser Rechtsaußen-Insel-Szene.
Ja,
weiß nicht, ob du die kennst.
Genau. Ja, natürlich kenne ich die.
Und da kommst du nur mit ganz, ganz viel Glück wieder raus. Also das ist, eigentlich ist es schädlich, das nicht haben zu wollen oder haben zu können. Also es ist, ich denke jetzt nicht, dass man irgendwie, jeder muss das mit 14 oder 15 oder sonst wie, aber man sollte da irgendwie.
Mein Gott, es ist ein menschliches Grundbedürfnis.
Ja. Und also so früh wie möglich, also wenn man so früh wie möglich dieses Vergnügen irgendwie hat, ist es, glaube ich, ganz gut für die persönliche Entwicklung.
Ja.
Also solange das jetzt nicht mit irgendwie Gewalt und Vergewaltigungserfahrung und so, da brauchen wir ja gar nicht drüber reden, sondern so völlig normal, ne? Auf der Fete rumknutschen. Entschuldigung, lecken.
Ja, und ich meine, es gibt ja auch viele asexuelle Menschen, denen das auch gut tut, solche Erfahrungen möglichst früh zu machen, um halt festzustellen, das ist jetzt nicht mein Ding.
Ja, klar. Ja.
Statt sich irgendwie sein halbes Leben lang Vorwürfe zu machen, was mit einem nicht stimmt.
Mhm.
Naja, gut. Bevor wir hier in schlimme Themen abdriften.
Genau, bevor das hier noch unangenehm wird.
Unangenehm wird. Die nächste Frage von einem Girl. Seine dunklen, zärtlichen Augen kann ich nicht vergessen. Kürzlich fuhr ich mit dem Rad zum Sportplatz. Da sah ich zwei Jungs mit langen Haaren und Bart.
Oh.
Einer lachte mich an, winkte und rief, ich solle mal kommen. Aber ich fuhr vorbei. Wie immer, wenn man mir was nachruft. Aber zu Hause vor dem Einschlafen sah ich den Jungen wieder vor mir, seine zärtlichen dunklen Augen und sein Lachen. Ich kann ihn nicht vergessen.
Tja.
Dabei habe ich einen Boy, der lieb und zärtlich zu mir ist.
Er hat halt keinen Bart, ne?
Aber seitdem ich den anderen gesehen habe, weiß ich über meine Gefühle nicht mehr Bescheid. Ursula 14.
Ursula
ohne 14.
Ja, Uschi, pass mal auf. Komm mal her, Uschi, dann erkläre ich dir das. Super.
Jungs. Vor allem Jungs mit langen Haaren und Bart.
Ja, von
das ist ja
70er, ne?
das ist ja, das ist 70er pur. Mhm. Das waren so die wilden Kerle, die man geil fand, weil sie eben ein bisschen dieses Bad Boy Image hatte. Aber wo ich diese Frage gelesen habe, habe ich gedacht, wie würde diese Frage heutzutage formuliert sein? Und da dachte ich, und da war da dieser total süße Junge mit dem Dutt und den Sneakersöckchen. Und
Skinny Jeans. Froschfanghose. Ja, es ist auch so ein bisschen so tragisch, Gott. So Ursula ist 14 und vielleicht ist Ursula auch also noch nicht ganz so, vielleicht ist ihr lieber zärtlicher Boy ihr erster Boy und alles ist irgendwie gut und sie hat das noch nicht so ganz begriffen, dass wie nennt man das denn, dass der Garten voller schöner Blumen ist.
Ja.
Und ja, jetzt ist dann irgendwie, wahrscheinlich hat Ursula gerade zum ersten Mal lernen müssen, dass außer ihrem Boy auch noch andere Typen da sind. Was auch immer die wollen, die vielleicht attraktiv genug für Ursula sind und immerhin irgendein Interesse an ihr haben. Also das ist eine total tragische Geschichte.
Aber ja, total. Aber was ich ja auch frappierend finde, ist, dass dieses, dass jemand dir nachruft, dass jemand dir was nachruft. Das ist ja im Grunde, ist das ja Catcalling.
Ja, ich glaube, das ist jetzt eher so, weißt du, so, da sind dann halt, ich weiß jetzt, wie alt ist man, wenn man Bart, ich habe ja noch nie Bartwuchs gehabt, so richtig. Aber das ist.
Also ich bin mir sicher, dass diese Jungs nicht 14 waren. Ich glaube schon, dass sie ein bisschen älter waren.
Ja, das ist 18, richtig. 19. Aber das ist halt auch nicht dieses Bauarbeiter hinterherpfeifen, oder? Hey, komm doch mal her. Sondern das ist einfach, ey, guck mal, da ist die Ursula von den Schneidereiz, die Tochter, die verarschen wir mal. Uschi, komm mal her! Weißt du, so.
Stimmt. Jetzt, wo du sagst, ich hab's so vor mir.
Ich überhaupt ja, keine klar, sexuelle Konnotation. Sondern,
wir verarschen die mal, ja?
Ja, genau.
Ja. Und an dieser Stelle möchte ich auf meinen absoluten Lieblingsfilm hinweisen. Welcome to the Dollhouse. Der ist aus den 90ern, von 94 oder so. Und da geht es genau um diese Uschi, also ein Mädchen, das total unbedarft ist, das die furchtbarsten, schrecklichsten 90er Jahre Neon-Klamotten und Scrunchies trägt und so weiter.
Kimi Schmidt.
Und die sich, ja, sie als Mädchen, aber noch viel schlimmer, viel, viel ärmer. Und die hat halt auch diese Situation, dass sie sich einbildet, dass ausgerechnet der unglaublich attraktive ältere Freund ihres Bruders mit langen Haaren, der in einer Rockband spielt, dass ausgerechnet er irgendwas mit ihr zu tun haben wollen könnte. Also auf jeden Fall ein dringender Tipp von mir, sich diesen Film anzugucken, wenn es nur geht. Gut, haben wir zu Uschi noch was zu sagen?
Nein, Uschi ist durch.
Uschi ist durch, gut. Dann wollen wir zur nächsten Frage schreiten.
Jürgen, 16, aus der Umgebung von Aachen, schreibt: Bin ich ein Schuft, weil ich eine reiche Frau liebe? Mein schlechtes Gewissen quält mich, weil ich eine intime Beziehung mit einer 28-jährigen geschiedenen Frau habe. Mit 28, da ist aber was schiefgelaufen. Sie ist große Klasse, auch in der Liebe. An Heirat denken wir nicht und Angst vor Folgen brauche ich nicht zu haben, weil sie die Pille nimmt. Sie hat ein Auto und möchte mit mir zusammen Urlaub machen. Trotzdem komme ich mir vor wie ein Schuft, weil ich glaube, sie auszunutzen. Aber immer wieder zieht es mich zu ihr hin.
Jürgen. 16. Aus der Umgebung von Aachen. Wie geil, wie der nicht checkt, dass die Frau ihn ausnutzt.
Genau. Ich wäre aber 28, 16, das ist aber schon so ein bisschen Ferkelei. Ich habe ja grundsätzlich nichts gegen höhere Altersunterschiede. Aber ich finde immer, das Alter der, vom, ich gehe immer aus vom Alter der jüngeren Person. Und wenn da so ein Altersunterschied jetzt ist, von wie viel ist das, 12 Jahren, das ist schon, ich finde das Ferkelei, was die Frau da macht. Die soll sich mal ein bisschen schämen.
Absolut, oder?
Ja.
Ich finde es auch unmöglich.
Aber ist halt perfekt. Der ist schon, der wird schon geschlechtsreif sein, weil, ne, auch in der Liebe ist sie große Klasse. Der ist geschlechtsreif. Der hat einen Erektionswinkel, den du mit 28 nicht mehr so unbedingt findest. Ne? Mhm. Und der ist irrsinnig dankbar. Was willst du denn mehr?
Ja.
kann sich halt nicht mit dem irgendwo blicken lassen, weil es halt gesellschaftlich so ein Problem. Wenn du als 28-jähriger Mann mit einer 16-Jährigen irgendwo aufläufst, sagen alle, oh, Nabokov
oder ja, so. Ja, ja.
Aber andersrum ist es halt schwierig. Wobei, sagt sie, nee, das ist mein Sohn.
Ja, also da hat sich halt eine Milf geangelt.
Ja.
Und jetzt hat er ein schlechtes Gewissen, vielleicht weil sie nicht an Heirat denken und das ja damals tatsächlich etwas war, was man von jedem anständigen Mann erwartet hat. Also ich weiß noch, meine Mutter, die ja wirklich in einer anderen Gesellschaft noch aufgewachsen ist als die der 90er Jahre in Deutschland, die hat mir immer gesagt, dass ich darauf achten soll, dass der Mann oder der Junge, mit dem ich mich abgebe, ernste Absichten hat.
Ernste Absichten, ja.
Weil wenn er diese nicht hat, will er mich nur ausnutzen.
Mhm.
Und dahinter steckt ja auch der Gedanke, dass die Frau unmöglich an einer lustorientierten Beziehung Interesse haben kann.
Mhm.
Und vielleicht hat deswegen dieser arme Jürgen aus der Umgebung von Aachen das Gefühl, diese Frau auszunutzen. Weißt du, weil der einfach dieses Narrativ so verinnerlicht hat.
Verstehe. Ja.
Vielleicht wird er ja auch in diesem Milieu, in diesem Klima, in diesem gesellschaftlichen Klima gebadet und hat dementsprechend auch Vorstellungen darüber, was von ihm als Mann erwartet wird. Ich finde es nämlich ziemlich heftig, ehrlich gesagt, dass der sich selber als Schuft bezeichnet. Mhm. Oder dass Schuft das Wort ist, was ihm einfällt, wenn er über
wahrscheinlich
sein
Verhalten nachdenkt. Wahrscheinlich hat er was anderes an die Redaktion geschrieben und die Redaktion hat das Wort ausgetauscht oder die Redaktion hat sich die Geschichte mal wieder ausgedacht, wie so oft.
Ja, das kann natürlich sein.
Also ich finde schon, ich kenne das auch so rum nicht. Ne? Also ich kenne diese Altersunterschiede, in später kenne ich das, ne? Also 12 Jahre Altersunterschied, der Mann ist 30, sie ist 42 und so, das sieht man ja häufig. Aber 16, 28 kenne ich nicht. In der Konstellation, 28-jähriger Mann, 16-jährige Frau, überhaupt kein Problem. Also sieht man immer wieder. Aber so rum kenne ich das tatsächlich gar nicht.
Ja, wobei ich mir dann wieder denke, 28, ist das denn so alt?
Nein.
Also für mich sind 28-jährige ganz junge Hüpfer,
ja,
die
ja
teilweise auch tatsächlich aussehen wie Teenies.
Ja, und vor allen Dingen, die noch nicht geschieden sind. Wo kommen wir denn da hin?
Ja, genau.
Andererseits, wenn die mit, weiß ich nicht, von wann ist die Frage? Auch aus den 60ern, 70ern irgendwas?
Ja, ich glaube aus den 70ern, genau.
Ich meine, da hast du dann natürlich auch nicht erst mit 24 oder 21, 22 geheiratet, sondern teilweise wirklich mit 17, 18, ne?
Ja, 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 ja,
ja.
So ist es. Was würde man denn heute statt Schuft sagen?
Schwein.
Fuckboy.
Nee, bin ich ein Schwein? Bin ich ein
Arschloch,
Schlampe.
Wichser.
Wie heißt denn männliche Schlampe? Gibt's gar nicht. Ne? Ich nenne mich auch immer nee. Schlampe.
Hurenbock.
Hurenbock. Bin ich ein Hurenbock, weil ich eine reiche Frau liebe? Jürgen, Jürgen, Jürgen.
Na gut, Schluss, Jürgen. Komm mal klar.
Genau, komm klar, Jürgen. Hier ist schließlich die Vrindheit.
Weil ich einsam bin, möchte ich in ein Internat. Weil ich einsam bin, möchte ich ins Internet, habe ich das gelesen.
Genau, da ist man dann ja nicht mehr einsam. Immer wieder schön.
Gell? Ach, also. Für mein Leben gern möchte ich in ein Internat. Auch wenn ich dort streng erzogen würde. Ich komme nämlich beim Rechnen einfach nicht mit. Außerdem ist es hier so einsam und ich mag das Landleben gar nicht. Meine Eltern würden das nie verstehen. Ich soll zu Hause bleiben. Sie hätten sowieso auch kein Geld für ein Internat. Gertrud 14 aus Ostfriesland.
Ostfriesland. Gertrud, du bist schon im Internat.
Ja, die checkt's nur nicht. Genau. Vor allem,
auch wenn ich dort streng erzogen würde.
Das ist krass, oder? Ich glaube, die kann sich nicht vorstellen, was strenge Erziehung bedeutet. Ich denke immer wieder mit Grausen zurück an meinen Aufenthalt, an meinen kurzen Aufenthalt im Elite-Uni-Internat Salem.
Du warst in Salem?
Nein, nicht als Schülerin, sondern als Stipendiatin. Und da war so eine Sommerakademie über den Sommer. Das ging 2 Wochen. Und da haben wir halt gewohnt und da fanden auch die ganzen Vorlesungen statt und die Seminare. Und einer war dabei, ein Professor aus meiner Gruppe, der ist tatsächlich auf dieses Internat gegangen. Und er hat abends immer allerlei Schnurren erzählt aus seinem Leben als Schüler in diesem Internat. Mhm. Und wie die da teilweise gequält wurden und diszipliniert wurden, das war, boah. Absolut asozial. Der hat sich irgendwann mal im Ton vergriffen, irgendwas gesagt, was er nicht hätte sagen sollen, und der musste 5-mal im Entengang über das Gelände watscheln. Das heißt, er musste in die Hocke gehen, weißt du? Und dann so wie so ein das kleiner Enterich vor den Augen aller.
Wenn heute würdest du als Schüler wahrscheinlich sagen, was willst du von mir? Und würdest dich einfach hinlegen und pennen oder sowas. Das ja. Könntest du dich heute überhaupt nicht mehr erlauben. Ich glaube auch, das ist erst, wenn überhaupt, dann ja irgendwann um die Jahrtausendwende rum oder vielleicht in den 1990er Jahren besser geworden mit den Internaten, nicht mehr so Zuchtanstalten waren. Ja, ja.
Wo dann die ersten Skandale, wo es dann losging, ja, genau. Wo die Leute offen gesprochen haben. Ich finde es auch absolut krass, wie sie das alles in Kauf nimmt. Also ich glaube einfach, dass die in Ostfriesland so ein paar Hanni und Nanni Rumänchen gelesen hat.
Genau.
Und deswegen ihre Vorstellung davon getrübt ist. Natürlich ist sie auch langweilig, sie hat halt wenig Abwechslung. Und ich frage mich, wie ist denn das heute eigentlich bei diesem ganzen Harry Potter Hype? Wollen da die Kinder auch reihenweise ins Internat?
Zumindest meine Beutekinder nicht, trotz Harry
die
Potter.
Die nicht?
Nee.
Ach.
Also es gibt sogar, ich habe mit dem Großen, dem drohe ich immer nämlich. Immer wenn du nicht sofort aufhörst, kommst du ins Internat. Aber
Ja.
Aber der nimmt mich halt eh nicht so richtig für voll. Dann sage ich immer noch, nee, du kommst ins Heim. Und dann nimmt er mich auch nicht für voll. Ja. Naja, nee, aber ich glaube, weiß ich nicht, also keine Ahnung. Ich wollte auch ins Internat gerne. Aber nicht, weil ich
Was
zu viel...
Was hast du dir darunter vorgestellt?
Nicht, weil ich zu viel Hanni und Nanni gelesen habe, sondern weil ich zu viel Schloss Schreckenstein gelesen habe. Was ja Hanni und Nanni für Jungs war damals.
Ja.
Ich habe mir genau das darunter vorgestellt, so eine eingeschworene Gemeinschaft, irgendwie eine solidarische Gemeinschaft, das war ja Schreckenstein, waren ja Bücher, also war ein Jungsinternat an einem See in Süddeutschland, glaube ich irgendwie, vielleicht war es sogar Salem, keine Ahnung, oder sollte Salem sein, und da sind halt die Schlausten und die Dümmsten, die Schnellsten und die Langsamsten, die Schönsten und die Hässlichsten, die haben letztlich alle an einem Strang gezogen.
Ach, das ist ja schön.
Und auch wenn die sich untereinander gekloppt haben und gedisst und gemobbt und ne, und einen haben sie mal, während er gepennt hat, mit Spannlack eingestrichen und dann konnte er sich nicht mehr bewegen und so. Was ich will ich nie vergessen, danach haben sie ihn immer Stefan Spanlack genannt.
Oh nein.
Super, ne? Wen meinen Sie, Stefan Spanlack? Da gab es doch so Hörspielkassetten, hatte ich und so. Aber am Ende haben alle gemeinsam gegen den Lehrkörper gekämpft, sozusagen. Dann hast du natürlich immer den einen Lehrer, der, ne, fliegendes Klassenzimmer-Motiv, den einen Lehrer, der eigentlich super streng, aber auch super fair ist und so. Letztendlich haben sie sich aber immer wieder verbündet und immer wieder zusammengerauft und haben halt Abenteuer erlebt. Und was halt in meiner Jugend war, ich war halt immer, was dann vermutlich auch letztendlich einer der Grundsteine dafür ist, dass ich mich in die Medienöffentlichkeit dann begeben habe, zwar sehr spät erst, aber letztlich dann ja doch. Ich war halt immer relativ weit vorne an der Rampe. Also ich habe halt immer relativ viel geredet. Ich war halt immer, ne, ich immer raumgreifend. Also wenn ich irgendwo hinkomme, habe ich meistens eine sehr starke Präsenz und so. Und das ist natürlich unter Kindern und Jugendlichen ist das schwierig, ne, weil du hast ja sowieso so ein Dominanz. Ja, so ein Dominanzspiel die ganze Zeit. Und wenn dann einer kommt, der das mit relativer Leichtigkeit auch noch macht, weil er einfach so ist. Also ich musste mich nie anstrengen, Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen. Dann wirst du relativ zügig zum Außenseiter. Ich war jetzt nicht der klassische Außenseiter, aber es war schon so, dass ich in keiner der Cliquen so richtig tief drin war. Was möglicherweise auch an mir gelegen hat, aber auch an der Clique. Und Schreckenstein war halt so ein, da hätte das halt funktioniert. Die hätten mich halt trotzdem mitgenommen. So, das war so meine romantische Vorstellung davon. Und halt, ich meine, wo bin ich denn meine frühe Jugend, Kindheit und frühe Jugend habe ich in einem Ort verbracht, der hieß Weilerswist. Kennst du wahrscheinlich, der ist ja bei dir in der Nähe da auch gewesen. Der ist mittlerweile ist der auch gewachsen und so, aber ich weiß nicht, wie viele Leute da gelebt haben, als ich da Kind und Jugendlicher war, lass das, keine Ahnung, 5.000, 8.000, 10.000 oder so. Also das war halt auch total langweilig da. Ne?
Mhm.
Ja. Darum
ja, nee, für mich war das nichts. Ich glaube, das ist der schlimmste Albtraum von jedem introvertierten Menschen, aufs Internat zu müssen. Okay. Weil du hast praktisch überhaupt keine Rückzugsmöglichkeit. Du musst dir dein Zimmer mit irgendwelchen Nasen teilen und du bist nie allein. Mhm. Das wäre für mich der absolute Horror.
Wobei eine Ex von mir auf dem Internat war, die war auf Thüringen oder Sachsen-Anhalt, Schulpforta heißt dieses Internat. Das sieht aus wie Hogwarts, sehr, sehr abgefahren.
Wow.
Er ist wirklich sehr abgefahren. Und deren Freundeskreis war halt fast komplett vom Internat, auch noch übrig geblieben dann später. Und die waren alle total super. Aha. Das fand ich schon sehr beeindruckend. Also klar, da waren Verrückte bei, da war alles dabei, ne? Wirklich alles. Aber die waren alle, ich habe noch nie einen Freundeskreis von jemand anderem betreten, wo ich durch die Bank gesagt habe, wow, was für tolle Leute.
Ja.
Das fand ich schon sehr beeindruckend, muss ich sagen.
Mhm.
Das waren wirklich tolle Leute. Ein paar von denen fehlen mir sogar regelrecht. Aber das ist ja auch so ein Problem, wenn sich dann so Beziehungen beenden, sind auf einmal Leute weg, die du eigentlich prima fandst, ne?
Ja, so ist es. Und es ist dann nicht leicht, so etwas Ähnliches nochmal zu finden, weil das immer so etwas sehr Einzigartiges ist.
Nee, so ist das auch nicht mehr zu finden. Und ich glaube, das liegt auch an dieser Internatserfahrung, dass die einfach als Gruppe, ne, da irgendwie durchmarschiert sind und dann weitermarschiert sind. Und einige wohnen in Norddeutschland, in Süddeutschland, also sind überall verstreut. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, auch schon ein paar Jahre her, aber haben sich immer wieder getroffen und hatten immer wieder Geschichten zu erzählen und immer wieder viele Anknüpfungspunkte. So, wenn ich mich mit meinen alten Mitschülern treffe, wir haben auch Anknüpfungspunkte, aber es sind mit Sicherheit nicht so viele, wie die Truppe hatte, weil sie im Internat waren gemeinsam.
Mhm.
Aber ja, zwei Bettzimmer. Ist ja überhaupt nicht. Heute versichert man sich dagegen, in einem Zweibettzimmer liegen zu müssen. Damals ist es, ja. Naja. Jürgen aus Freiburg. Beim Küssen fielen mir die Augen zu. Ich habe gestern auf einer Party ein süßes Mädchen kennengelernt. Als wir uns küssten, fiel mir auf, dass sich bei mir automatisch die Augen schlossen. Ja, vielleicht war sie ja langweilig.
Vielleicht war sie ja langweilig.
Ich habe bei anderen Gelegenheiten versucht, sie offen zu halten, aber mir gingen die Augen immer wieder zu. Auch bei anderen Pärchen habe ich das beobachtet. Warum ist das so? Hat das etwas zu bedeuten? Ja, Jürgen, küssen ist so langweilig, dass man dabei regelmäßig einschläft.
Ja.
Ne, und nur weil Jürgen ein bisschen dumm ist, ne, fängt der sofort an, darüber nachzudenken, warum ihm die Augen zufallen, und dadurch bleibt er halt wach. Die anderen, die schlafen einfach nur. Küssen ist schlafen, Jürgen.
Ja.
Aber warum schließt man die Augen?
Ja, ernsthaft jetzt. Ich wollte gerade fragen, warum machen wir das? Also, es ist ja total erklärungsbedürftig, tatsächlich. Also da gehe ich mit Jürgen total d'accord. Und etwas Natürliches.
Da gehe ich d'accord. Das habe ich ja ewig nicht gehört.
Kannst du mal sehen.
Das ist so wie Land auf, Land ab.
Das ist Dr. Brindheit Spezial. Ja.
Unsere Fragen. Wir haben Fragen Land auf, Land ab, haben wir Fragen gesammelt.
Ja, also wie gesagt, gehe ich mit dem Jürgen d'accord.
Ich muss das unbedingt in meinen aktiven Sprachschatz übernehmen und öfter mal so im Radio sagen und sowas.
Ja, mach mal. Das ist ja wirklich ein, es gibt so Verhalten, das erscheint uns nur deswegen als natürlich, weil wir es nirgends anders sehen. Also wir sehen das so. Wir sehen das in Filmen, dass man die Augen schließt beim Küssen. Wir sehen es auf der Straße, dass man so tut. Und dann erscheint es irgendwie als regelrecht unnatürlich, das selber nicht zu machen. Ich kann mir vorstellen, dass Asperger-Autisten oft das Problem haben, dass sie das nicht checken, dass man dabei die Augen schließt. Aber das ist nur so ein Wild Guess.
Ich gehe mal schwer davon aus, dass wir Asperger-Autisten oder Autistinnen in der Hörerschaft haben. Das wäre jetzt mal ein Kommentar.
Bitte dazu äußern.
Das wüsste ich tatsächlich.
Weil es wirklich unlogisches Verhalten ist, ja.
Ja.
Und wir, also wir normalen Menschen, sage ich jetzt bewusst in Anführungsstrichen, wir lernen so, dass wir das einfach aufsaugen, so dieses natürliches Verhalten, normales Verhalten und diese Natürlichkeit. gibt es meines Wissens nach bei vielen Menschen, die von dieser Art des Autismus betroffen sind, ja, nicht. Und
ja, ich weiß, ich hatte ja mal mit Denise Linke mehrere Sendungen aufgenommen, die ist Autistin und die sagt halt auch, dass sie verhält sich halt so, wie sie sich bei anderen abguckt. Und die hatte, damit konnte man die auch echt super trollen, was echt ein bisschen gemein ist, aber ich habe es dann auch immer wieder angekündigt. Die hat zum Beispiel nicht diesen natürlichen Reflex, jemanden anzugucken, wenn er redet. So, und ja, guckt die halt irgendwo hin. Und hat irgendwann gemerkt, sehr spannende Sendungen übrigens, kann ich nur empfehlen, nochmal zu hören, hat irgendwann gemerkt, ah, Moment mal, die Leute gucken sich immer an. Also es wird immer der angeguckt, der redet, dann mache ich das jetzt auch mal. Jetzt hat sie das Problem gehabt, sie wusste nicht, wann sie aufhören sollte, ihn anzugucken. Ja? Mhm. Weil bei uns ist das ja so ein Automatismus. Du guckst mal hin, guckst mal weg, guckst wieder hin und so. Je nachdem, wie interessant es auch gerade ist, ob irgendwelche Keywords kommen oder so. Und bei ihr war es halt so, wenn du sie die ganze Zeit selber angeguckt hast, während du geredet hast, hat sie auch die ganze Zeit zurückgeguckt. Was halt auch ein bisschen irritierend ist, weil du denkst irgendwie die ganze Zeit, warum guckt die mich hier die ganze Zeit? Die ist bestimmt in mich verliebt.
Ja, ja.
Weißt du, Schwachkopf, ja, sicher, Schwachkopf. Ja, das kann ich mir echt gut vorstellen, was du da gerade sagst. Aber warum machen wir die Augen zu? Ich vermute mal, wir machen die Augen zu, um eben nicht abgelenkt zu sein.
Ja, um sich fallen zu lassen.
Boah. Noch nicht mal fallen lassen, sondern, also wenn, weiß ich nicht, Fete bei Martin im Partykeller, ja? Du leckst mit einem Typen rum und hast dabei die Augen auf.
Sag das nicht. Das hört sich nicht richtig an, wenn du
eben
sagst.
Eben, darum sage ich das. Also du leckst mit einem Typen rum. Währenddessen singt Rick Astley Never Gonna Give You Up. Eine Lichtorgel blitzt ihre Farben in den Raum. Und 21 andere Jugendliche hängen da rum, ein paar tanzen, ein paar sind total Hacke, zwei Vögeln in der Ecke und was weiß ich was. Könntest du da ordentlich knutschen, wenn du das sehen würdest?
Nee, das ist klar, das ist too much, natürlich. Ja. Da ist Augen zu und durch, heißt es dann, auf jeden Fall.
Klar, darum heißt es ja auch rumlecken.
Ja. Ja, so wie im Dunkeln herumlecken.
Dunkeln rumlecken.
Aber kennst du, es gibt doch wirklich, also diese ganzen, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll.
Ich weiß, was du meinst. Du meinst
Choreografie der Liebesbeziehung oder Choreografie des Liebesverhaltens.
Aufeinander zum Beispiel, zulaufen, sich in den Arm fallen, die Frau winkelt das Bein ab.
Ja, die winkelt das Bein ab. What the fuck? Was ist das? Das habe ich echt noch nie verstanden. Was ist das für eine Bewegung? Gleichzeitig kann ich nicht behaupten, dass ich das niemals gemacht hätte. Es mag sein, dass ich das schon mal gemacht habe.
Das kann ich nicht beurteilen, aber so mir geht das immer so, wenn so Winter ist, ne? So Winter, grau, tagelang, wochenlang grauer Himmel und sowas und auf einmal kommt, ist es so ein sonniger Tag und dann stehst du an der S-Bahn auf dem Bahnsteig und stehst in der Sonne und kriegst dann siehst dann unendlich viele Leute, die da stehen, die Augen zu haben, den Kopf so Richtung Sonne gedreht und jedes Mal denke ich, ihr armen Schweine, in welchem Film habt ihr das denn gesehen? Um 5 Minuten später selber da zu stehen. Sonne.
Ja,
vielleicht ist das auch ein normales Verhalten. Vielleicht ist es tatsächlich reflexartig und nicht, weil wir es gelernt haben.
Mhm. Es bleibt spannend.
Vielleicht weiß ja irgendjemand. Absolut, ja. Finde ich eine
Antwort.
Die Vrindheit bleibt spannend.
Der Mann, der mich aufklärte, war ein Verführer. Vor einem Jahr lernte ich meinen Freund kennen. Er ist 30 und fuhr mit mir im Bus. Meine Mutter weiß nichts davon.
Wenn meine Mutter wüsste, dass der mit mir im Bus gefahren ist.
Genau. Ich darf nämlich keinen Freund haben. Sie meint, wenn ich 21 wäre, sei es noch früh genug. Mein Freund hat mich auch in seiner Wohnung aufgeklärt. Nun erwarte ich ein Kind.
Lass mich dich aufklären.
Was soll ich tun? Schreiben Sie mir nicht. Meine Mutter öffnet alle meine Briefe und erzählt mir, was drinsteht. Und dann gibt sie mir sie erst. Ich bekomme auch nur 1,20 Mark Taschengeld. Sonja 15 aus Stade.
Er fuhr mit mir im Bus. Damit will sie wahrscheinlich sagen, wo sie ihn kennengelernt hat, oder?
Ja, das denke ich auch. Ja, hier haben wir wirklich ein krasses Thema und zwar jetzt mal andersrum. Wir hatten diese erste Frage, das war ja diese MILF-Frage halt.
MILF Island.
Und hier haben wir es tatsächlich mit einem 30-Jährigen zu tun, der intime Beziehungen mit einer 15-Jährigen pflegt. Ja. Das finde ich echt eklig.
Das
und
ist ein
ich kenne das.
Ja, genau.
Leider kenne ich das auch aus eigener Anschauung unmittelbar. Also bei mir in der Klasse war ein Mädchen, die war mit 11, ich wiederhole, mit 11, mit einem 30-Jährigen zusammen.
Wow.
Und die war so stolz, was ja, die sich drauf eingebildet hat. Meine Fresse, die kam sich so geil vor. Die hatte richtig, die war super selbstbewusst, hat allen davon erzählt, wie sie wieder im Wald gewesen sind und er mit ihr rumgeknutscht hat. Und das war so eklig. Und das ist dann Jahre später halt rausgekommen.
Ja.
Und die Eltern sind halt dahinter gekommen. Und das war ein ganz großer Skandal dann. Weil plötzlich war das nicht mehr dieser geile Typ halt, sondern der erwachsene Mann, der sich an dieses Mädchen rangeschmissen hat, an dieses Kind im Grunde. Das ist ja dann auch klar geworden, wie sie 14 oder 15 geworden ist.
Ja, das ist ja, da gab es doch auch vor ein paar Jahren mal so irgendwie, ich glaube, es war sogar irgendein Politiker, der auch eine, ich weiß gar nicht, mit einer 16- oder 17-Jährigen irgendwie unterwegs war und er selber war aber Mitte 40 und er hat immer beteuert, dass das echte Liebe sei und sowas alles und das kaufe ich diesen Brüdern halt nicht ab. Ja, also wie gesagt, ne, wäre sie 30 und er 50, kein Problem. Wäre sie 30 und er 60, hätte ich auch noch immer kein Problem mit. Aber ist sie jünger als 20 und er 20 Jahre älter, das kaufe ich einfach nicht. Das ist, Kinderschänder ist das falsche Wort. Dann hat er zumindest irgendwie ein Problem, sich mit wenigstens halbwegs Gleichaltrigen einzulassen und versucht halt irgendwie die junge, unschuldige, ne, Lolita, so ein Lolita-Ding halt. Und von den Jüngeren ausgehend ist das halt wirklich einfach nur ein, ja, so ein verführerisches Leben, was man da hat.
Ja, genau.
Da ist jemand, der ist schon erwachsen, der steht fest im Leben, der hat eben vielleicht ein Auto, kann kochen, ja? Das ist, er kocht für dich und zwar nicht eine Tiefkühlpizza, sondern ein richtiges Essen und
der kennt geile Musik, der spielt tolle Platten vor.
Hat tolle Bücher im Schrank, der kennt tolle Weine, ich erzähle gerade übrigens aus meinem Leben. Das ist eine unglaubliche Sensation, ja, wo du dann denkst, oh mein Gott, das ist ja, da geht ja ein Universum an Möglichkeiten auf plötzlich, obwohl du ja einfach nur Schüler bist und
ja.
Das hat mit Liebe nichts zu tun. So, also das ist, das musste ich dann auch recht schmerzhaft damals lernen, als wir dann versucht haben, daraus was Ernsthaftes zu machen, hat's plopp gemacht, Seifenblase geplatzt. So, tatsächlich. Es war schon ganz, ganz interessant. Und genau darum maße ich mir halt auch an, bei solchen Leuten wie bei Sonja aus Stade, beziehungsweise zu ihrem Freund zu sagen, er sei ein Ferkel. Weil er nutzt nämlich letztendlich nur aus, dass sie so fasziniert von diesen Möglichkeiten ist, die er bietet.
Ja, und er sucht sich halt auch jemanden aus, der ihm absolut nicht zur Gefahr werden kann.
Richtig.
Also.
Das war allerdings dann auch nochmal in meinem Leben anders, weil ich war ein bisschen älter schon. Ja.
Mm.
Ja.
Was machen Eltern eigentlich heutzutage, wenn sie herausfinden wollen, was ihr Kind so treibt? Also
Überwachungs-App aufs Handy.
Weil hier steht, meine Mutter öffnet alle meine Briefe und erzählt mir, was drinsteht und dann gibt sie mir sie erst. Also zwei Methoden gab es für Eltern in den 70ern, 80ern, 90er Jahren vielleicht noch, die Kinder zu überwachen. Zwar einmal durch Mitlesen von Briefen und dann bestimmt auch hin und wieder das Tagebuch öffnen und lesen, was die Kinder da geschrieben haben. Aber das tun Kinder ja heutzutage nicht mehr.
Ich glaube, es gibt genug Kinder, die das tun. Ich kenne welche. Aber deren Eltern würden nie im Leben in dieses Tagebuch gucken. Jedenfalls nicht, solange nichts passiert. Ja, wenn du auf einmal irgendwie,
Grund hast, anzunehmen, dass das Kind ernsthaft drogensüchtig ist.
Zum Beispiel sowas, genau. Dann würde ich da auch dafür plädieren, dass man da reinguckt. Aber ich weiß nicht, was heutige Eltern machen. Alle Eltern, die ich kenne, sind... Ich klapper gerade so die Eltern durch. Nee, das sind alles so gute Eltern, die halt auch so gut mit ihren Kindern umgehen, dass sie ihren Kindern auch vertrauen können. Mhm. Und ihre Kinder ihnen eben auch. Ich wüsste niemanden, bei dem ich das Gefühl hätte, da gäbe es Anlass, überhaupt nachzugucken, was in den Briefen steht, im Tagebuch oder sonst wie, also so eine Überwachung zu machen.
Ohne Scheiß, so erlebe ich das auch. Also von Eltern, die ich kenne, bekomme ich auch immer sowas zu hören wie, dass sie zu ihren Kindern ein so vertrauensvolles und so freundschaftliches Verhältnis haben, dass es ihnen fast manchmal unangenehm ist, weil sie sich halt fragen, ob die denen denn alles erzählen müssen.
Ja, und ob nicht vielleicht das Problem ist, wenn sie sich dann irgendwie abnabeln, die einzige Möglichkeit der Rebellion noch ist, in die AfD einzutreten. Ne?
Ja,
das kann ja auch noch passieren, ne? wenn du keine andere Gehässigkeit mehr finden kannst, weil deine Eltern alles mitmachen. Aber dieses Überwachen ist eher ein Problem der Eltern als der Kinder, glaube ich. Das ist bei mir auch nie passiert. Meine Eltern haben auch immer mir vertraut und die haben das, im Grunde haben die das geankert bei mir schon sehr, sehr früh, dass sie gesagt haben, pass mal auf, mein Freund, egal was du machst, egal was für eine Scheiße du baust, keiner wird dir den Kopf dafür abreißen. Aber wenn du nicht die Wahrheit sagst, nachdem du Scheiße gebaut hast, dann kriegst du richtige Probleme. So, und das hat dazu geführt, dass ich wusste, okay, also Scham gab es dann immer noch, Scheiße gebaut, diesen Scham-Moment, ich muss es jetzt erzählen, gab es immer, aber den gab es halt immer in Verbindung mit dem festen Wissen, weil sie haben es auch, dieses Versprechen nie gebrochen, mit dem festen Wissen, ich werde dafür jetzt nicht irgendwie übermäßig oder überhaupt bestraft.
Mhm.
So. Das heißt, Sonja aus Stade hat einfach mal eine Arschlochmutter, ist halt eine überforderte Scheißmutter. Ja, die guckt in die Briefe, die gibt ihr nur eine Mark 20 Taschengeld. Ja. Sie erlaubt ihr nicht, einen Freund zu haben, bevor sie 21 ist.
Das ist schon krass.
Das ist schon krass.
Das ist so, einfach mal alles verbieten,
genau,
um sich nicht selber befassen. Also genau, weil man keinen Bock hat, das Kind zu erziehen, verbietet man dem einfach alles, sperrt es sozusagen in den Keller, genau. So Kaspar Hauser-mäßig, und lässt es wieder raus, wenn man halt auch die Verantwortung gerechtlich gesehen los ist.
Aber auch da, ich weiß jetzt auch nicht, von wann das ist, also wenn das auch aus den späten 60ern, frühen 70ern ist, dann ist das halt auch genau die Generation, die dann in den 70ern richtig ausgebrochen ist. Ne?
Ja. Ja, und wen wundert's, wenn man sowas hört? Ja,
genau. Kommen wir zur Kultur. Was soll ich mit einem Meter Kunstgeschichte? Häufig erhalten wir Briefe von Lesern, die an der Haustür bedenkenlos etwas unterschrieben haben und nun bezahlen sollen für das, was sie mit ihrer Unterschrift bestellt haben. Der 16-jährige Peter R. aus Darmstadt zum Beispiel hat auf diese Weise einen ganz kapitalen Bock geschossen. Er schreibt, ich habe mir ein 12-bändiges Werk über Kunstgeschichte aufschwatzen lassen, das wir jetzt in Raten abbezahlen sollen. Meine Eltern weigern sich. Sie sagen, ich sei noch gar nicht berechtigt, eine solche Bestellung zu unterschreiben. Ist das richtig? Meines Wissens ja. Ich weiß nicht, wie es damals war, aber heutzutage, du bist mit 16, bist du nur eingeschränkt geschäftsfähig. Ich bezweifle, dass da überhaupt ein Vertrag zustande kommt an der Tür.
Weißt du, warum ich diese Frage reingenommen habe? Ja? Weil ich mir gedacht habe, wie krass, das ist eigentlich etwas, was es heute nicht mehr gibt.
Doch.
Oder gibt es das noch?
Ja.
Das, also so Haus zu Haus, Vertreterbesuche.
Das habe ich lange nicht mehr erlebt. Das ist auch schon wieder 15 Jahre her oder so, dass ich das tatsächlich mal erlebt habe, dass zwei Typen bei mir geklingelt haben und ankamen mit, haben Sie was gegen Strafgefangene? Und ich mir so, wieso soll ich was gegen Strafgefangene haben? Naja, dann wollen Sie ja sicherlich, möchten Sie ja sicherlich auch Resozialisierung und so, aber unser eins darf ja nicht arbeiten gehen. Wir werden ja nicht eingestellt, weil wir könnten ja klauen und so weiter. Wir müssen ja Zeitschriften verkaufen. Wollen Sie hier nicht eine Zeitschrift abonnieren? Das ist mir in diesem Jahrtausend noch passiert. Und was natürlich der Verkäufer an der Haustür der Einfältigen irgend so ein Bertelsmann Buchclub-Abonnement aufschwatzt, das sind die Handyläden, heutzutage sind das die Handyläden. Hier, ey, 30 Gigabyte LTE für lau und nur einen Monat, einen Euro im Monat, komm rein. Oder geh doch mal durch einen Mediamarkt, also durch einen von diesen großen Läden, wo so Shop-in-Shop-Handyverkaufsstände sind. Die haben ja mit den Läden in der Regel gar nichts zu tun. Wie da teilweise akquiriert wird, das ist heute noch genauso. Die gucken halt, wer sieht blöd genug aus, dass ich ihm dann einen Vertrag aufquatschen kann, aus dem er nicht rauskommt. Oder aus dem er frühestens in 3 Wochen wieder raus will, weil dann die Widerspruchsfrist abgelaufen ist. Und dann wird der agitiert. Ja, ja, das gibt's immer noch.
Ja, stimmt. Also in dieser Form.
An der Haustür weiß ich nicht.
Das letzte, also Haustürvertretung, das letzte Mal, dass ich sowas erlebt habe, da war ich, weiß ich nicht, 12 oder so, und dann stand plötzlich ein Mann vor unserer Tür und der wollte uns eine Enzyklopädie aufschwatzen, sowas wie Brockhaus. Ich glaube, das war ja der klar. Brockhaus.
Ist das nicht sogar Bertelsmann gewesen?
Kann schon sein. Auf jeden Fall hat dieser Mann meine armen migrantischen Eltern, die nur gebrochenes Deutsch sprachen, belabert und voll auf die Bildung gezielt, so auf die Wichtigkeit der Bildung. Und er hat denen erzählt, dass ich ja auch bald Abitur mache und dass ich das brauche, dass ich ohne Enzyklopädie kein Abi machen kann. Weißt du, wo ich Abi gemacht habe? Da war in Kater sogar schon out.
Oh, echt? Oh, okay.
Ja, ja, ja. Naja, und ich wollte damals diesen Brockhaus unbedingt haben. Das war mein allergrößter Traum, weil für mich immer so eine große Faszination ausging von diesem Konzept enzyklopädisches Wissen. Absolut. Weißt du? Ich habe mir das so geil vorgestellt. Du glaubst gar nicht, wie oft ich schon angefangen habe, eine Enzyklopädie von A nach Z zu lesen.
Ja, ich
aber
auch.
ich kam nie weiter als bis ABC-Waffen oder so.
Ja, genau.
Aale, weißt du, Aale. Ich wusste immer alles über Aale.
Ich habe das, was du da beschreibst, habe ich heute noch. Also ich fände das total geil, irgendwie so ein Brockhaus, irgendeine Britannica hier stehen zu haben auch. Das ist halt ein irrsinnig großer Batzenbuch und Staubproduzent und so, darum habe ich es nicht. Aber ich finde das nach wie vor total klasse, so ein A bis Z-Wissen-Ding da zu haben, das man dann durchblättern kann. Ich hatte früher Meyers großes Lexikon, waren glaube ich auch 24 Bände oder so.
Ja, ja, das ist doch toll. Das ist eine ganz, schön, ganz tolle Sache. Ja, ja. Und naja, also meine Eltern haben es auf jeden Fall nicht gekauft, was ich ihnen hoch anrechne, weil das wirklich rausgeschmissenes Geld gewesen. Und was ich dann später erlebt habe, also ich war echt überrascht, wie lange sich das gehalten hat, diese Tupperware-Partys.
Du meinst natürlich Tupperware.
Na, Tupperware, natürlich. Tupperware, klar. Und Amway-Vertreter. So diese,
oh ja, Strukturvertrieb.
Putzprodukte. Und heutzutage, ich weiß nicht, ob ich noch heutzutage sagen darf, diese Thermomix-Geschichte,
ja.
Gibt's die noch?
Ja, die gibt's
also
immer
noch. Also auf dem Lande gibt's doch so regelrechte Partys, ja. Habe ich mir sagen lassen. Von diesem Thermomix.
Ja, ja, du kannst diesen Thermomix kannst du ja auch nicht in irgendeinem Fachhandel oder sonst wo in einem Großhandel kaufen, sondern du musst den ja über einen Strukturvertrieb kaufen. Ja,
ja. Ja.
Ja, das ist so, ja, Thermomix. Ich will nichts gesagt haben. Währenddessen habe ich mal geguckt, wann es den letzten Brockhaus gab, weil das wäre vielleicht doch nochmal ganz interessant, irgendwie sich so ein Ding hinzustellen, wenn es nicht zu unaktuell ist. Anscheinend ist tatsächlich die letzte gedruckte Ausgabe 2006 erschienen. Warte mal.
Ah.
Das ist echt bis Anfang 2009 wurde sie herausgegeben. Ich glaube 2006? Da unten, was ist das denn? Die 21. Auflage 2005 bis komplette 30-bändige Ausgabe 2006. Das heißt, 14 Jahre altes Wissen. Bei vielen Sachen natürlich super. Smartphone wird da nicht drinstehen. Ne?
Mhm.
300.000 Stichwörter, 40.000 Bilder, Donnerwetter. Da google ich nachher mal rum, was so ein Ding kosten würde. Das finde ich lustig. Nein, Hörerschaft, nicht unverlangt den Brockhaus schicken, bitte. Bitte nicht.
Ja, den haben aber bestimmt total viele im Keller flacken, oder?
Ja, das kann gut sein, ja. Ja. Kommen wir zur völlig anderen Seite der Kultur.
Ich möchte Skinhead werden. Ich habe ein großes Problem. Ich möchte zu den Skinheads gehören. Die akzeptieren mich aber nicht, weil meine Schwester ein Grufti ist. Außerdem gehe ich nie mit, wenn die Skins ausziehen, um die Linken zu dreschen, weil ich mich nicht gegen meine Schwester stellen will. Zu allem Überfluss habe ich mich auch noch in einen Punk verliebt. Er ist total lieb und ich glaube, er ist auch in mich verliebt. Weil ich aber eher rechts bin, in Anführungsstrichen, redet er nicht mehr mit mir. Ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus, wo ich jetzt eigentlich hingehöre, denn beide Seiten akzeptieren mich nicht. Was soll ich tun? Biggie, Alter 16, Ort unbekannt.
Popper werden. Ja, wenn du nicht weißt, was du tun sollst, Popper werden, bist halt immer super angezogen. Okay, schlechter Vorschlag. Okay, ja, Versuch was wert. Die, ne? Ich mein,
ja. Aber kennst du das? Kennst du das, so dieses Rechtsein als so Jugendszene, also nicht mal politisch oder irgendwie philosophisch, sondern ich weiß nicht, so ästhetisch, oberflächlich. Also, nein. Weil wir hatten solche, ich bin mit solchen Idioten tatsächlich aufgewachsen.
Ich nicht.
Die haben böse Onkels gehört, die haben sich selber als rechts bezeichnet, aber die hingen mit den Punks ab. Warum, weiß kein Mensch. Und ich schwöre, die ganzen Pappnasen, die sich damals rechts nannten, von denen war keiner wirklich rechts. Die mochten einfach nur dieses Tabu.
Nee, das ist
nicht. Die mochten das, sich hinzustellen und zu sagen, guck mal, meine Schnürsenkel sind weiß.
Das ist, das gab's bei uns nicht. Es ist einfach, das ist ein Phänomen, es gab Nazis auch, also so, ne, dann die mit den weißen Schnürsenkeln oder wie auch immer, das habe ich nie begriffen, wie, welche Farbe man haben muss, um wohin zu gehören und so. Aber das war, ich überlege gerade, guck mal, wann habe ich Abi gemacht? 1991. Hätte ich regulär Abi gemacht, wäre es 1989 gewesen. Das waren die 80er Jahre. In den 80er Jahren hatten wir, glaube ich, andere Probleme, als uns über so eine, ja, rassische oder rassistische oder politisch rechts-links Zugehörigkeit zu definieren. Und wenn, dann haben wir das immer noch im normalen politischen Spektrum gemacht. Also das ist die Vorstellung, dass sowas wie so diese Neonazis, die wir jetzt halt sehen, die AfD, dass sowas damals... Ich kann mir vorstellen, dass sowas damals vorhanden gewesen wäre. Es gab damals die NPD zum Beispiel. Es gab dann auch mal irgendwann die Republikaner. Ich glaube, das war dann auch schon noch in den 90er Jahren oder so ähnlich. Aber das wäre für die Menschen, mit denen ich zur Schule gegangen bin, war ein Gymnasium. Also alle haben sich für was Besseres gehalten. Das ist auch noch wichtig, glaube ich. Das wäre völlig, völlig indiskutabel gewesen, da auch nur einen Blick hinzuwerfen und sich auch mit dieser Ikonografie zu schmücken und so, nee, überhaupt nicht. Also die Rechten bei uns waren CDU-Anhänger, die Linken bei uns waren Grüne. So.
Aha.
Das war, was da passiert ist. Aber dann, das ist einer ist dann wirklich irgendwie abgedriftet. Ein ganz, ganz schlauer Typ, ein mathematisches Genie, tatsächlich ein Genie, der hat Lösungsansätze gefunden, wo die Mathelehrer gesagt haben, Moment, das steht aber so, das habe ich noch in keinem Lehrbuch gesehen, Moment mal. So, ne, so neue Sachen, Fibonacci-Dingsi zu lösen und so, hat das schon echt faszinierend. Und der ist dann irgendwann abgerutscht und kam dann irgendwann und meinte, hast du mal die Bilder gesehen, diese alten Schwarz-Weiß-Bilder von dem KZ? Das ist doch völlig unrealistisch und in Auschwitz stehen ja gar keine Öfen, das haben die ja nur nachgebaut und so. Und zudem haben wir dann halt auch gesagt, hey, hör mal auf, so eine Scheiße zu reden, du Idiot. Und dann war auch gut. Also dann haben wir mit dem halt auch, dann haben wir den halt so ausgegrenzt. Also das, was man mit Nazis halt macht, ausgrenzen. Mhm. Vielleicht wäre da noch eine Möglichkeit gewesen, wenn man ein bisschen fitter im Kopf gewesen wäre, auch bei dieser ganzen Thematik, zu sagen, nee, pass mal auf, komm, ich erkläre dir jetzt mal ein paar Sachen, damit du jetzt nicht noch weiter auf die schiefe Bahn gerätst. Aber das war in den 80ern noch nicht so. Da gab es diese Strategien noch nicht. Da war das noch zu früh. Da waren wir gerade mal 30 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Da, hat man noch nicht so gelernt gehabt, wie man mit Verschwörungstheoretikern umgeht. So, das ist, glaube ich, heute ein bisschen einfacher. Aber das gab es bei uns sonst überhaupt nicht, wirklich nicht.
Also aber das wundert mich.
Und das war
dann ja.
Entschuldige, das war halt so eine Schule. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, das kam auch daher. Die Schule hat uns auch immer sehr gerne, also der Lehrkörper oder große Teile des Lehrkörpers haben uns auch immer sehr gerne spüren lassen, dass wir was Besseres sind, weil wir nämlich aufs Gymnasium gehen.
Aha.
Und ich könnte mir vorstellen, dass du dann aus so einem Dünkel heraus auch schon automatisch ableitest, mit den Schmuddelkindern nicht spielen zu wollen. Und das sieht man ja heute, also rechts sind die Schmuddelkinder. Das war damals schon so, das ist heute halt immer noch so. Und niemand, der ja sich für die zukünftigen tragenden Säulen der Gesellschaft hält. Ja, so denkst du ja, wenn du jung genug und auf dem Gymnasium bist, dass das auch noch befördert. Dann willst du mit diesen Leuten nichts zu tun, aber das ist ein Pack.
Ich überlege die ganze Zeit, warum du das so anders erlebt hast als ich, und das kann nur mit Zeitgeistfragen zusammenhängen, weil wir sind ja im Grunde in der gleichen Gegend aufgewachsen. Ja. Also ich halt in Grevenbroich und du in Viersen oder wo das war.
Nee, Erftstadt. Ich war dichter dran an Köln.
Oder Erftstadt.
Wesentlich dichter
dran an Köln. Ja, okay. Aber das ist so Pi mal Daumen, so die gleiche Ecke, so.
Nee.
Und.
Nee, es ist tatsächlich nicht. Grevenbroich ist Niederrhein. Und ich bin aufgewachsen im Rheinland. Also das ist in der Köln, also praktisch in Köln.
Ach ja.
So, das ist schon, das sind schon zwei völlig unterschiedliche Menschenschläge.
Nee, du hast vollkommen recht. Weißt du, in meinem Gehirn habe ich jetzt was verwechselt. Und zwar in Sechtem.
Ja, Bornheim. Das sind irgendwie 15 Kilometer von da entfernt.
Und das habe ich jetzt gerade durcheinander geworfen. Hm. Egal. Aber es war Nordrhein-Westfalen. Und ich weiß nicht, wie dörflich es bei euch zuging, wie provinziell. Also war das von der Großstadt eher geprägt oder doch so, hatte das doch so etwas Kleinstädtisches?
Es hatte was Kleinstädtisches, aber du hast dich zur Großstadt orientiert. Du bist von da, wo meine Schule, also praktisch von meiner Schule aus, mit dem Auto in 20 Minuten mitten in Köln gewesen. Das heißt, die Stadt hat schon sehr stark dahin gestrahlt. Das Erste, was wir gemacht haben, ist auch in die Stadt fahren, wann immer möglich. Damals konnte man noch trampen, weil es die Umgehungsstraßen noch nicht gab. Oder halt mit dem Zug in die Stadt fahren, um sich dann in der Stadt seine Schallplatten zu kaufen und nicht beim Plattenladen, den es da auch gab.
Ja. Also das. Also bei uns war diese Stadt Düsseldorf, das war relativ gut zu erreichen, auch in 20 Minuten mit dem Zug. Wie auch immer, es war sehr kleinstädtisch und es ist wirklich so, dass in meiner Jugend es so unglaublich viele böse Onkels-Fans gab. Das war einfach etwas, was zum Dorf dazugehörte. Mhm. Also die Jugend bestand zu 50% aus böse Onkels-Fans.
Welcher Jahrgang bist du? Ich bin 69.
81. Ich bin 81. Das ist also sehr viel später gewesen. Das waren halt, und das waren natürlich Kinder. Ich glaube nicht, dass irgendeiner von denen kapiert hätte, worum es beim Rechtsein eigentlich geht. Das war einfach so eine Jugendkultur, die man aufsaugt, die man halt wie die Luft atmet. Alle hören Onkels, dann hörst du halt auch Onkels. Mhm. Und dann sind die auch noch rechts und es gibt immer wieder Gerüchte, sind sie es wirklich oder ist das nur so ein Gerücht, ja, mhm. Und das macht es dann auch irgendwie dann wieder legitim, die zu mögen, wenn man halt nicht genau sagen kann, ob sie wirklich recht sind oder nicht. Und eine andere Sache ist ja auch, dass mit dem Zusammenbruch des mit dem Fall des Eisernen Vorhangs, da kam ja diese Neonazis auf.
Die Baseballschlägerjahre,
ja, im Osten vor allem. Ja. Genau. Und allein dadurch, dass die sichtbar waren als Gruppe und auch als Gruppe, die sich auf besondere Weise kleidet und irgendwie äußerlich zu erkennen gibt, das hat den Leuten schon nahegelegt, auch so zu werden. Das ist ja, so wie dieses Experiment mit der Pistole, die auf dem Tisch liegt. Also wenn eine auf dem Tisch liegt, dann kommst du halt auf die Idee, sie zu benutzen. Ja. Also etwas ist da als kulturelles Phänomen.
Genau. Da muss man dann auch noch sehen, dass also gerade die Baseballschlägerjahre unter dem Hashtag ist das ja dann letztlich diskutiert worden oder zumindest ansatzweise diskutiert worden. Nach Fall der Mauer, also in den frühen 90er Jahren, die Neonazis im Osten, die haben natürlich nochmal eine ganz andere Anziehungskraft gehabt. Also nach dem Fall der Mauer Neonazi zu sein, da konntest du fast sicher sein, dass du dich einer Subkultur zurechnen kannst, die stets als Sieger aus allem hervorgeht. Ja. Du hast dann vielleicht nicht den geilen Wagen, den geilen Job, das geile Haus, aber ein falsches Wort und der andere kriegt auf die Fresse und du nicht. Mhm. Das macht es natürlich wahnsinnig attraktiv. Und bei mir war es halt so, ich bin in einem Schulzentrum, nannte sich das, zur Schule gegangen. Das heißt, wir waren ein Gymnasium, eine Realschule und eine Hauptschule auf einem riesigen Gelände. Die waren nur gebäudemäßig voneinander getrennt. Das heißt, diese aggressiven proletarischen Subkulturen, die gab es natürlich auch. Ja, die waren halt dann auf der Hauptschule. Da gab es auch Nazis, da gab es auch Schläger. Die haben wir aber jeden Tag gesehen. Aus einem Gebäude raus, in dem wir zu was Besserem gemacht wurden. Ich glaube, dass das sehr, sehr, sehr viel damit zu tun hatte. Dass wir, weißt du, dass wir einerseits wussten, so, wir lernen hier Latein, auch wenn es scheiße ist, und wir gehen hinterher alle studieren und ne, und die Eltern von XY, ne, ist Anwalt, der ist, weiß der Geier was, Arzt und so. Und du guckst aus dem Fenster und siehst dann die Assos.
Ja.
Und weißt ganz klar, okay, das ist der Gegenentwurf zu meinem Leben und das ist und deren Zukunft ist der Gegenentwurf zu meiner Zukunft. Ja. Und ich glaube, dass da schon, genau, und das willst du nicht und darum gibst du dich mit allem, was diese Subkulturen beinhaltet, gibst du dich gar nicht erst ab. Also davon hältst du dich so gut wie möglich irgendwie fern, weil das zieht dich nur mit runter. Und wahrscheinlich ist da dann schon auch der Ansatz, möglicherweise dann in den 80er Jahren in der Segregation, also in der räumlichen Segregation, der Schulen vielleicht ein Ansatz für die spätere Segregation der Gesellschaft gelegt worden, weil ich habe jetzt auch nichts mit den, wie habe ich es eben genannt, aggressiven proletarischen Subkulturen zu tun.
Ja.
Obwohl das vielleicht ganz nette Leute sind. Man weiß es nicht.
Man weiß es nicht. Mit diesem Mysterium möchte ich diese Dr. Sommer Vrindheit, Dr. Vrindheit Spezialsendung beenden.
Warum?
Weil wir jetzt über eine Stunde gesprochen und gelacht haben und wir eine weitere Sendung machen können.
Ja.
Weil noch Fragen da sind. Und ich meine, wir könnten jetzt weitere 2 Stunden labern.
Nee, das ist Quatsch. Wir machen lieber eine weitere Sendung.
Oder? Das sehe ich auch so.
Aber wollten wir nicht, hast du nicht 18 Fragen mitgebracht? Weil wir haben erst 8 beantwortet.
Ja, ich weiß, aber es sind, die weiteren sind ein bisschen kürzer. Die werden also nicht für so viel, die werden nicht für so viel Gesprächsstoff sorgen.
Alles klar.
Glaub mir, ich weiß, was ich tue.
Na gut, dann weiß ich, was du, dann weiß ich jetzt auch, was du tust. Es wird also eine weitere Dr. Vrindheit geben. Corona-Spezial. Noch machen wir Witze, ne? Noch machen wir Witze. Und wann es die gibt, das werdet ihr merken. Garantiert nicht vor dieser hier.
Das werdet ihr merken.
Alexandra, vielen Dank.
Danke dir, Holger.
Und euch, wie immer, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.